Der 123C Podcast. Heute zu Gast Head of IT Security Walter Höblinger.
Security ist jetzt nichts, was man sich wünscht. Das ist nichts, das sexy ist. Ja, keiner sagt, toll, ich hätte es gern das etwas schwieriger im Leben. Ich möchte gern Geld dafür ausgeben. Deswegen ist das auf den Punkt gebracht. Ja, es muss dezent im Hintergrund agieren. Wenn man bei der Digitalisierung, und da seid ihr die Profis, wenn man da nicht von Anfang an auch die Security als fixen Bestandteil mit hineinnimmt, dann funktioniert es nicht. Die größten Betrugsfälle oder sehr große Betrugsfälle sind nur mit psychologischen Triggern durchgeführt worden, also nicht klassisch technisch, wie man vermuten würde, sondern mit Anrufen, mit E-Mails und dergleichen. Also man kriegt für ein paar tausend Dollar, kann man diesen Service mieten und sagen, mach mir jetzt die Website von meinem Mitbewerber kaputt. Das hätte ich gerne für eine Woche. Das wird garantiert, da wird ein Preis festgesetzt, da gibt es einen Support dafür, du kannst diesen Service bewerten, also sehr ähnlich wie bei Amazon. Ab und zu mal gedanklich in den Hoodie schlüpfen und sich überlegen, was die böse Seite so tun könnte.
Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie auch heute wieder mit meinem Gast durch spannende Digitalisierungsthemen begleiten. Im letzten Podcast haben wir mit Public Health Expertin Bettina Ressel von Novartis Österreich über die digitale Transformation im Gesundheitswesen und den Einsatz der KI in der Pharmaindustrie gesprochen. Heute befassen wir uns mit dem Thema IT und Security und diskutieren auch, welche Herausforderungen und neuen Bedrohungen im Zuge der Digitalisierung auf die Unternehmen zukommen werden. Eins ist sicher, es wird auch heute wieder sehr spannend. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. In unserem Podcast-Studio begrüße ich heute einen Gast, der in Unternehmen eine Management-Position innehatte, die meiner Meinung nach immer etwas unter dem Radar gehandelt wird. Natürlich nur so lange, bis etwas Größeres passiert und Feuer am Dach ist. Mein Gast war nach seinem Studium mit MBA für IT-Management über 9 Jahre Chief Information Manager, also CIO, beim Jagd- und Waffenhersteller Steyr Arms. Seit 3 Jahren ist er Chief Information Security Officer, CISO, bei der Signa-Gruppe und für die Informationssicherheit innerhalb der gesamten Gruppe verantwortlich. Also 2 sehr spannende Branchen, die immer für aufregende Schlagzeilen sorgen. Darüber hinaus ist er Dozent und Lehrgangskoordinator an der FH Burgenland in den Studien MBA-Lehrgang IT-Management und MSc IT-Security und Risikomanagement. Er ist verheiratet, Vater von 2 Teenagern und leidenschaftlicher ehrenamtlicher Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Ihm dürfte wohl das Helfersyndrom real und digital in die Wiege gelegt worden sein. Wir werden sehen. Er wurde 2-mal als Top-CIO, als bester Chief Information Manager in Österreich ausgezeichnet und ist auch Autor des CIO Communication Konzepts, kurz C3 genannt. Was sich dahinter verbirgt, werden wir heute erfahren. Was ich persönlich an ihm schätze, ist seine Ruhe, die er ausstrahlt und auch lebt. Stellen Sie sich folgende Filmszene vor. Im Serverraum blinken rote Lampen wegen eines Cyberangriffs, am Parkplatz explodiert ein Auto und Terroristen stehen vor der Türe. Unser Gast sitzt in seinem Office beim Café und denkt sich, na gut, dann fangen wir mal an und zeigen den Angreifern, wer hier der Herr im Haus ist. Ich mutmaße, dass ihm nicht so schnell aus der Ruhe bringen kann. Herzlich willkommen, Walter Höblinger.
Vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Und freue mich auf das Gespräch.
Don't panic scheint wohl ein Motto von dir zu sein. Woher kommt denn diese Gelassenheit? Ist sie Gott gegeben?
Man kann eine gewisse Gelassenheit sicher erlernen. Das stimmt. Allerdings muss sie einem bis zu einem gewissen Teil auch in die Wiege gelegt sein. Mit der Zeit wird man etwas ruhiger. Das ist wahrscheinlich auch dem Alter geschuldet oder auch dem Umstand, dass man gefühlt fast jede kritische Situation schon mal durchgemacht hat.
War das in der Uni auch schon so und in der Schule, dass du eher der gelassenere Typ warst?
Ja, es war eine Kombination aus Gelassenheit und Frechheit. Aus heutiger Sicht würde ich wohl eher sagen Faulheit. Jetzt ist es professionelle Gelassenheit.
Ich habe ja auch vernommen, dass du schon 4-mal den spanischen Jakobsweg gegangen bist. Das letzte Mal musste dein Sohn mit. War das freiwillig oder wie war das?
Es war sehr freiwillig, es war sogar seine Idee.
Okay, na super, sehr cool. Aber findest du auf diesen hunderten Kilometern, die man da geht, die innere Ruhe? Was begeistert dich daran?
Es begeistert mich der Umstand, dass man vollkommen abschalten kann. Also ich gehe da immer offline, sprich wirklich ohne Handy, finde zu mir selbst, finde die Ruhe, die man in unserer schnellen Welt nur sehr schwer finden kann.
Ist eigentlich irgendwas Verrücktes passiert während deiner vier Jakobswege, das dich wirklich aus der Ruhe gebracht hat?
Ja, durchaus. Das war eine sehr stressige Situation auf meinem ersten Jakobsweg. Da war ein Bike-Pilger, ein sogenannter Biker-Krino, der Meinung, er muss während des Downhills auf seinem Handy etwas nachsehen und ist dann kopfüber abgestiegen über den Lenker. Ja, war eine etwas stressigere Situation.
Okay, aber die du gemeistert hast.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, stressige Situationen hast du ja wahrscheinlich auch bei der Signa Group, wo du ja Chief Information Security Officer bist. Ein Unternehmen, das lange nicht mehr aus den Schlagzeilen kommen wird. Ich gehe davon aus, dass es dir dort nicht langweilig ist. Was sind denn dort deine Hauptaufgaben? Versuchst du hier andauernd Hackergriffe zu unterbinden? Musst du diverse Dokumente sichern? Was passiert denn da genau gerade oder worüber darfst du eigentlich sprechen?
Eine sehr gute Frage, die du hier stellst. Grundsätzlich geht es darum, praktisch konzernweit die Security sicherzustellen für sämtliche Arten von Informationen, die wir haben, analog wie digital. Und wir haben natürlich das normale Hintergrundrauschen, klassisch Bedrohungen, Phishing, alles was dazugehört. Wir haben vereinzelt auch Insider-Bedrohungen und wir haben sehr hochkarätige Spear-Phishing-Angriffe, wo ganz gezielt versucht wird, in das Unternehmen einzudringen.
Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich viele Medien darauf aus sind, irgendwas zu finden, was man nicht finden sollte, oder?
Unter anderem ja.
Okay, aber kommen diese sozusagen Angriffe und Anführungszeichen, sind die international oder kann man das irgendwie einschränken, oder?
Die Angriffe sind international, ja. Wir haben aus so ziemlich jedem Land bereits Angriffe detektiert, soweit man das nachverfolgen kann. Teilweise mit einem so großen Aufwand von Angriffsseite, dass man sich denkt, naja, eigentlich wäre man es ihm vergönnt, ja, zumindest ein bisschen weiterzukommen, sind natürlich dann froh, dass wir das stoppen können und dementsprechend das Unternehmen weiterhin sicher halten können.
Die Signa Group ist ja ein sehr großer internationaler Konzern, wie wir alle gelernt haben. Keiner hätte gewusst, okay, wie groß das Unternehmen an und für sich ist. Wie sind denn bei Signa die Themen IT und Informationssicherheit organisiert? Wie seid ihr da aufgestellt?
Die IT hat immer schon einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Die Signa Informationstechnologie ist ja ein eigenständiges Unternehmen und in diesem haben wir sozusagen die komplette Signa Gruppe serviciert, auch Themen koordiniert und dort ist auch die IT Security angesiedelt, die sich praktisch hoheitlich über alle IT Security Agenten kümmert.
Wie hat sich das über die Jahre verändert?
Wir haben ein sehr schnelles Wachstum gehabt. Das war für uns lange Zeit fast nicht möglich, dementsprechend schnell Personal zu bekommen, das auch den Qualifikationen entspricht, die wir gesucht haben. Ja, seit kurzer Zeit geht es in die andere Richtung.
Vor Signa warst du ja bei Steyr Arms, ehemaliges Steiermannlicher und sozusagen den Jagd- und Waffenhersteller. Und alle, die im Bundesheer waren, kennen ja das Sturmgewehr 77. Ich durfte ja noch das Sturmgewehr 58 kennenlernen, was ich ja gehasst habe, weil ich es ja immer zusammenbauen musste und auseinanderlegen musste und das war ein bisschen komplizierter. Und das ist ja auch ein sehr sozusagen gerütteltes Unternehmen oder Anführungszeichen. Kannst du uns kurz einen Einblick über deine Tätigkeiten bei Steyr Arms geben, wie das dort war und welche Erfolge du mit deinem Team dort erzielen konntest?
Freilich. Zuallererst möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Ich gehe mal davon aus, wenn du das STG 58 kennst, dann ist das wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass du bei der Garde bist, weil du kannst unmöglich so alt sein, dass du das Gewehr schon dementsprechend im Einsatz gehabt hast.
Och, danke für die Blume.
Ein verbaler Blumenstrauß. Nein, also bei Steyr Arms haben wir natürlich sehr viele Themen gehabt. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, 200, 250 Personen stark. Und wenn man Waffen produziert, kannst du dir sicher vorstellen, da gibt's unglaublich viele Security-Themen. Aufgrund der Größe kann man natürlich jetzt nicht so agieren, wie man es gerne hätte. Also natürlich wäre es schön, Millionenbeträge in Security oder in die IT zu investieren. Es muss aber dem Sizing des Unternehmens natürlich auch gerecht werden. Wir haben in dieser Zeit gemeinsam mit meinem Team sehr große Erfolge umgesetzt, zum Beispiel der Aufbau des amerikanischen Standorts von einem reinen Service-Standort zu einem wirklichen Produktionsstandort, wo nach unserem Qualitätsstandard und Maßstäben produziert wird, mit einem Echtzeitdatenaustausch dazwischen.
Ich kann mir doch etwas Gutes Erinnern, wir haben uns ja damals bei Steuerarms kennengelernt. Dort haben wir sozusagen für euch diese digitale Unit aufbauen dürfen für das Marketing. Da hatte ich dich auch schon gefragt, okay, wie schaut es da mit Hackerangriff und Co. aus? Und ich habe ganz was Lustiges da in Erinnerungen, wo du gesagt hast, okay, die sind ja alle wirklich dumm. Die glauben wirklich, dass wir auf der Webseite unsere Waffenpläne haben. Das habe ich so irgendwie im Kopf noch und irgendwie gedacht, okay, ja. Stimmt ja auch, oder? Ich meine, das ist ja, die Security ist ja anders aufgesetzt, als jetzt auf der Webseite die Waffenpläne abzubilden zum Beispiel. Ne?
Absolut richtig. Also man trennt natürlich die Systeme so gut es geht und besonders wenn ein System so prominent ist wie eine Website oder ein Online-Shop, dann ist der natürlich weit weg von unseren eigentlichen technologischen Kronjuwelen.
Genau. Ich würde jetzt gerne mal die beiden Unternehmer beiseite lassen und auf ein Zitat zurückkommen, das du in einem Interview mit der IT-Welt gegeben hast. Du hast gesagt, die IT-Abteilungen sind wie Influencer. Woher kommt denn dieser Bezug zu den selbstverliebten Personen auf Instagram und TikTok, zu den Influencern?
Eine provokante Frage. Lange Zeit war es so, dass die IT ganz klassisch ein Schattendasein gefristet hat. Viele der erfolgreichen IT-Leiterinnen und IT-Leiter haben gemerkt, man muss sozusagen das, was man tut, transparent kommunizieren. Tu Gutes und sprich darüber. Bei manchen schlägt das Pendel ein bisschen mehr in die oder zu sehr in die andere Richtung. Da hat man oft das Gefühl, dass sie sozusagen ja omnipräsent sind. Aber auch das ist wahrscheinlich dem Unternehmen geschuldet. Das hat schon einen guten Grund.
Die ITler, so sage ich es einmal, ja, werden ja oft nicht so als Kommunikationsexpertinnen gesehen. Ihr sprecht ja eine andere Sprache, arbeitet konzentriert und seht oft ein wenig nerdig aus. Anwesend natürlich ausgenommen, ja, ganz ehrlich gesagt. Vielleicht auch ein bisschen wie in der Schule, man geht dieser Gruppe ein bisschen aus dem Weg, ne? Aber trotzdem benötigt diese Gruppe, also die IT-Abteilung, immer mehr und mehr Ressourcen. Das ist ganz, ganz wichtig und immer wieder größere Budgets. Ist das heutzutage noch immer so oder hat sich das Standing mit der Zeit extrem verändert?
Das Standing hat sich verändert, aber nur dort, wo diese neue Rolle auch dementsprechend wahrgenommen und kommuniziert wird. Das bringt mich genau zu dem Punkt, nämlich dem Kommunikationskonzept. Wir IT-Menschen haben wirklich oft so diese Leidenschaft, uns abzuschotten und nach außen möglichst wenig zu kommunizieren. Wenn man dann mit dem Geschäftsführer, dem Vorstand, wem auch immer auf dem Tisch sitzt, dann verstecken wir uns hinter Anglizismen. Wir zeigen unsere Überlegenheit sozusagen durch die Sprache und das ist natürlich genau das Verkehrte. Das sollte man nicht tun. Deswegen auch dieses Kommunikationskonzept, das ich erarbeitet habe. Wir sprechen die Sprache des Gegenübers, dann fühlt sich der auch verstanden.
In diesem Kommunikationskonzept gibt es ja drei Schritte. Vielleicht kannst du dir kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
Das ist relativ simpel erklärt. Es gibt praktisch die Gegenseite. Ich muss verstehen, mit wem spreche ich jetzt überhaupt. Wir akzeptieren das Wording dieser Gegenseite, wenn das Gegenüber ein aus unserer Sicht völlig falsches Wording bringt, dann akzeptieren wir das, wir bessern nicht aus und wir können natürlich in unserem eigenen Fachvokabular dann weitersprechen, aber wir kommunizieren auch dementsprechend wieder zurück. Wir geben ein Feedback, eine Rückmeldung, die auch verstanden werden kann.
Ist fast wie in einer Ehe, oder?
Ja, jetzt wo du sagst, könnte ich C3 auch mal zu Hause einsetzen. Danke für den Tipp.
Ich kann da noch ein eigenes Buch draus machen, also das C3 für die Ehekommunikation. Du verwendest in diesem Zusammenhang auch gerne den Begriff Strahlkraft. Woher kommt dieses Wording in Verbindung mit dem C3-Kommunikationskonzept?
Weil die IT sehr oft ein, ja, wie soll ich sagen, Schattendasein hat. Also das genaue Gegenteil von dieser Strahlkraft. Wenn man sich dann ansieht, was die IT-Abteilungen aber leisten oder was die wirklich tun, dann merkt man, die machen einen hervorragenden Job. Es gibt halt meistens niemanden, der es schafft, das dementsprechend zu kommunizieren, zu zeigen, wir sind genauso eine Abteilung, die einen Mehrwert für das Business bringt. Wir sind genauso wichtig wie ein Marketing oder wie eine Digitalisierungseinheit.
Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer. Für dieses Kommunikationsmodell C3 wurde unser Gast mit dem Top CIO Award ausgezeichnet. Und diese Ehre hast du ja bereits zweimal verliehen bekommen. Was bekommt man dafür? Eine Urkunde, etwas Geld, eine Statue oder wird man dann zum Influencer?
Leider sehr wenig von diesen guten Sachen, die du aufgezählt hast. Also ja, man bekommt einen wunderschönen Glasaufsteller, man bekommt einen Artikel in den Medien, man hat die Möglichkeit sozusagen zu zeigen, was man geschafft hat, auch innerhalb der großen CIO-Community. Im Schnitt ungefähr 400, 450 Personen, die da sind und in der Vergangenheit auch die Verleihung durch Ministerin oder Minister.
Also sehr nette Anerkennung auf gut Deutsch, ne?
Ja, genau. Ein ruhmreiches Schulterklopfen sozusagen.
Genau. Aber keinen Award hast du von Apple bekommen. Faktum ist eines, das finde ich wirklich ziemlich schlimm, denn unser Gast hat eine Security-Lücke in iOS 7.0 gefunden und wird nun auch namentlich auf der Webseite von Apple erwähnt. Was war da die Lücke? Hast du aktiv danach gesucht oder bist du zufällig drauf gekommen?
Ich habe ein wenig zu forschen begonnen, weil ich gemerkt habe, damals die iPhones waren noch nicht so leistungsfähig. Apple hat da sehr viel getrickst. Sie haben viel gecached. Sie haben den Bildschirm öfter fotografiert und man hat dann eigentlich keine Animation gesehen, sondern nur ein Foto dessen, was da gezeigt wird. Und dann ist mir in Erinnerung gekommen, dass Apple öfters Probleme hat mit diesem Cache, mit dem Handling sozusagen. Und dann habe ich, ja, ein paar Nächte sozusagen investiert und habe dann gemerkt, dass man auf sehr einfache Art und Weise auf diesen geschützten Bereich zugreifen kann und dann auch noch Inhalte findet, in dem Fall waren es Fotos, also Aufnahmen, die eigentlich schon gelöscht sein sollten.
Und mit großem Bedauern passierte das ja alles vor dem Beginn des Bounty-Programms von Apple. Das heißt, du hast kein Geld dafür bekommen.
Genau, richtig. Nicht mal einen popeligen Kugelschreiber. Das funktioniert so, es gibt eine eigene Meldestelle bei Apple, man reportet sehr technisch umfangreich, was man gefunden hat. Kurz darauf kommt von Apple zurück, es könnte etwas sein, es könnte aber auch nichts sein. Sie haben jetzt eine Verschwiegenheitsvereinbarung sozusagen, akzeptieren Sie die und wir melden uns wieder. Dann habe ich 4 Monate lang nichts gehört und dann ist zurückgekommen, wir bestätigen, dürfen wir sie namentlich nennen, mit dem Hinweis, mehr gibt's nicht, ja. Eine namentliche Nennung auf der Website von Apple ist auch nichts Schlechtes.
Ja. Ich habe gehört, dass das eine der häufigsten Möglichkeiten ist, mit dem Hacken Geld zu verdienen, indem man an so einem Bug-Bounty-Programm teilnimmt. Etliche Unternehmen oder Organisationen bieten ja diese Bug-Bounty-Programme an, bei denen man für das Finden und Aufspüren von Sicherheitslücken ja wirklich belohnt wird. Einige beliebte Bug-Bounty-Programme sind HackerOne, BugCrowd oder Synopsis. Ist das ein Nebengeschäft von dir oder wie schaut's da aus?
Leider zu wenig Zeit dafür.
Okay. Aber man kann da schon, wenn man gut ist, gutes Geld verdienen, oder?
Man kann sehr viel Geld dafür verdienen. Also je nachdem, wie einfach sozusagen diese Sicherheitslücke ist, die man findet, kann das bei iOS-Devices im Bereich $50,000 bis $70,000 liegen.
Okay, das zahlt sich aus. Also wenn ich so pro Monat eine Lücke finde, bin ich gut versorgt.
Ja, auf jeden Fall. Also du weißt schon, was du jetzt als zweites Standbein machen könntest.
Gut, ich bin kein Developer, ich finde das nicht. Ich weiß, ob es gut ausschaut oder nicht gut ausschaut, das ist eher meine Welt. Aber bleiben wir noch kurz bei den Betriebssystemen iOS von Apple und Windows von Microsoft. Wie schätzt du denn persönlich die Sicherheit zwischen iOS und Windows-Systemen ein, wenn es um den Schutz von Cyberangriffen und Datenklau geht?
iOS ist grundsätzlich sicherer, weil es vom Design her anders aufgebaut ist wie ein Microsoft Windows, ganz klassisch. Und was natürlich noch dazu kommt, diese Verbreitung von Windows, die sehr, sehr stark gegeben ist. Das heißt, ich programmiere einmal Schadsoftware, entlasse sie in die Windows-Welt und ich weiß, die Wahrscheinlichkeit auf Verbreitung ist sehr groß. macOS oder auch iOS sind da wesentlich sicherer.
Hat sich das in der IT-Abteilung verändert? Ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich habe Windows immer gehasst mit diesen ganzen Security-Updates und ich musste Virenprogramme drauf spielen und das hat mich wirklich genervt. Hat sich da etwas weiterentwickelt in den IT-Abteilungen?
Die Virenprogramme sind viel dezenter geworden. Sie laufen leiser im Hintergrund. Man hat sich darauf besonnen, was Security machen soll, nämlich einfach seinen Job. Und da poppt nichts Großartiges mehr auf. Wir haben eine zentrale Verwaltung. Es ist praktisch sehr diskret, so wie es eigentlich sein soll. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, den du jetzt hier gesagt hast. Security ist jetzt nichts, was man sich wünscht. Das ist nichts, das sexy ist. Ja, keiner sagt, toll, ich hätte es gern, das etwas schwieriger im Leben. Ich möchte gern Geld dafür ausgeben. Deswegen ist das auf den Punkt gebracht. Ja, es muss dezent im Hintergrund agieren.
Mhm. Aber im Hintergrund agieren ja relativ viele böse Menschen. Ich als Privatperson bin ja wirklich ziemlich verunsichert und auch verwundert. Allein, was wir derzeit Anrufe von Amazon bekommen, die unsere Daten wollen und die von uns Geld wollen. Wir machen uns wirklich schon teilweise einen Spaß daraus. Also es ist sicherlich 2 bis 3 Mal pro Woche, ist ganz schlimm. Oder wir bekommen irgendwelche DHL-SMS, dass ein Paket zum Abholen ist, was wir nicht bestellt haben und dann noch irgendwelche falschen WhatsApp-Nachrichten. Wäre es nicht besser, man entsorgt sein Handy und eliminiert alle E-Mail-Adressen? Also derzeit ist es ja ziemlich arg.
Das wäre natürlich das Sicherste. Also aus Sicht der Security-Menschen ja, natürlich in einer vernetzten digitalen Welt wie der unseren nicht mehr möglich und nicht zum Handeln. Deswegen informiert sein und versuchen sozusagen diese aktuellen Bedrohungslagen zu kennen. Dann können wir auch dementsprechend agieren. Wenn man auf Letztstand ist, ist man gut geschützt. Warum? Die bösen Jungs und Mädels sind das auch.
Es ist, glaube ich, jeder schon irgendwann einmal reingefallen. Ich muss ja auch eine Geschichte erzählen, ich bin auch schon einmal reingefallen. Und zwar gab es vor Jahren, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss meine Marke, die 123 Consulting, registrieren lassen, also die andere Markenbehörde der EU, ja. Habe mich sehr gefreut, dass ich das eingereicht habe online und es ging dann auch sozusagen, die Bestätigung ist eingereicht, es wird geprüft, das dauert ein paar Monate. Dann kam ein Brief von der EU, wo drauf gestanden ist, herzlichen Glückwunsch, Ihre Marke wurde registriert, bitte überweisen Sie den Betrag X, das waren 2500 Dollar oder Euro, an die Stelle XY und damit ist die Marke registriert. War ein voller Fake. War ein Fake, hätte ich nicht gedacht. Dann habe ich es meinem Anwalt gegeben und der hat versucht dann herauszufinden, was man dagegen machen kann. Natürlich kann es nichts dagegen machen, aber er ist draufgekommen, dass die EU weiß, dass das passiert und aber nicht darauf hinweist, dass es passieren könnte. Das heißt, auf der Seite, wo man die Marke registriert, war nicht einmal ein Hinweis, dass sowas passieren könnte. Und da war ich dann ziemlich grantig und habe sozusagen auch mein Lehrgeld gezahlt. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern für Sicherheitstipps und Tricks mitgeben, damit ihnen das nicht passiert? Außer, dass man zu blöd ist, so wie ich, der einfach sozusagen Geld überweist an eine Markenbehörde, die es nicht gibt.
Naja, schau, man kann ja aus jeder Situation was Positives ziehen, so gesehen lernen durch Schmerz. Es wird dir wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben so etwas passieren. Natürlich ist es besser, wenn man sich vorher schon darüber informiert. Es gibt sehr viele gute Informationsquellen mittlerweile. Es gibt Podcasts, es gibt leicht verdauliche Informationen, diverse Newsletter von Universitäten, von Sicherheitsforschern, die auch wirklich für den Endkonsumenten tauglich sind, wo auch das Fachvokabular erklärt ist, wo die aktuellen Bedrohungsformen einfach formuliert sind, auch mit dem einen oder anderen Video. Man fühlt sich dann sozusagen gut abgeholt und weiß, was sich da draußen im bösen Netz so tut.
Ganz unter Beschuss sind eher die älteren Personen, die wahrscheinlich nicht so fit sind im digitalen Business und die bekommen dann halt irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder auch Fake-Anrufe oder Fake-Videos von Personen, die sozusagen mit der KI generiert worden sind. Was können die tun, um das zu verhindern?
Ich sehe da auch die Familie oder die jüngere Generation in der Pflicht. Man kann mit sehr einfachen Mitteln solchen Betrügern vorbeugen, indem man auch mit Oma und Opa oder der älteren Generation spricht und sagt, es gibt Bedrohungen, die sind sehr gut gemacht und sollte ich dich jemals um 3 in der Früh anrufen, du glaubst, das bin ich, dann machen wir uns jetzt eine besondere Frage aus oder ein besonderes Wort, das du mich dann fragen kannst und wenn ich es dir nicht nennen kann, dann weißt du, das bin nicht ich.
So ein guter Tipp.
Ja, funktioniert sehr gut, sozusagen ein Safe Word für die Security.
Und Phishing-Mails ist eh schon bekannt, dass man nicht drauf klicken sollte. Man sollte sich immer die E-Mail-Adresse anschauen. Ne? Meistens, viele machen es dann nicht. Und die DHL-SMS, die man bekommt, sollte man sich auch vorher vielleicht kurz anschauen, was sich dahinter verbirgt. Manchmal schwierig, aber man sollte halt nicht drauf klicken. Ne?
Ja, also nicht klicken ist natürlich gut. Was dazu kommt, die Angreiferseite arbeitet mit dem vollen psychologischen Portfolio von Angst, von Neugier, von Drohung, alles, was da dazugehört. Und wenn wir mal wissen, wie wir als Menschen eigentlich ticken, dann kann man sich auch in die Angreiferseite hineinversetzen. Wobei man sagen muss, die sind schon sehr gut, weil du gesagt hast, die E-Mail-Adresse zu kontrollieren, den Absender, da wird dann oft statt einem L ein 1er genommen oder ein großes I wird eingesetzt. Das sieht man erst, wenn man wirklich dann sehr konzentriert darüber liest. Also auch die böse Seite macht sozusagen ihre Hausaufgaben.
Die Digitalisierung ist in aller Munde und gerade Unternehmen kämpfen ja in vielen Bereichen mit der digitalen Transformation. Wir bei der 123 Digital Consulting unterstützen hier mit unserem Digitalisierungsbaukasten in den 3 Schritten Framing, Mapping und Playing. Das Ziel? Mehr digitale Reife und Befähigung in den eigenen Reihen. Was für uns dabei sehr spannend ist, dass für viele Unternehmer vor allem das Thema IT-Security der Digitalisierung nicht direkt zugeordnet wird. Man nimmt es eben nebenbei mit oder man muss sich halt irgendwie damit herumschlagen.
Ja, leider immer noch. Alleine schon aus dem Grund, weil man halt weiß, naja, die Security einfacher wird's nicht, angenehmer wird's auch nicht. Jetzt brauche ich vielleicht auch noch ein zweites Device dazu. Das kostet noch zusätzlich Geld und keiner sagt, ja, ich gebe dir gern mein Geld, um das Leben schlimmer zu machen oder um es aufwendiger zu machen. Allerdings muss ich da ergänzen, wenn man bei der Digitalisierung, und da seid ihr die Profis, wenn man da nicht von Anfang an auch die Security als fixen Bestandteil mit hineinnimmt, dann funktioniert es nicht. Denn dann habe ich einen wunderbar digitalen Prozess, ein digitalisiertes Unternehmen mit Security als Add-on Und was Security als Add-on bringt, sieht man tagtäglich, wenn es smarte Devices gibt. Das sind normale Devices, wo halt dann Security draufgeklatscht wurde und dann funktioniert es nicht richtig. Dann hat man Sicherheitslücken.
Welche neuen Möglichkeiten gibt es bei der Digitalisierung in euren Bereichen? Gibt es wesentlich mehr Angriffspunkte durch die Digitalisierung oder wie schaut es da aus?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da natürlich durch diese Digitalisierung einen digitalen Datenstrom. Wir haben viel mehr Punkte, die reporten, wo Daten und Informationen durchgehen. Und natürlich müssen wir uns nicht nur darauf konzentrieren, dass diese Daten valide sind, der Strom nicht abreißt, sondern wir müssen vielmehr auch darauf achten, sind diese Daten überhaupt valide? Kann es denn überhaupt sein, dass sozusagen von Punkt A zu Punkt B die Daten jetzt nicht manipuliert wurden? Kritisch draufblicken und auch mal zu hinterfragen, könnte es nicht sein, dass der Angreifer oder auch die Angreiferin schon hinter unseren Verteidigungslinien ist?
Die aktuellen globalen Herausforderungen zeigen ja auch in zahlreichen Tages- und Magazinberichten, dass die Cyberangriffe und die Gefahr für systemrelevante Bereiche deutlich gestiegen sind. Die finanziellen Folgen und Kosten sind wirklich enorm. Gerade die EU hat gerade errechnet, dass die Cyberkriminalität für die Weltwirtschaft Ende 2020 bereits 5,5 Billionen Euro Schaden verursacht haben. 5,5 Billionen Euro sind im Vergleich zu 2018 doppelt so hoch. Was sind denn die wichtigsten Bedrohungen, mit denen man sich im Rahmen der Digitalisierung als Chief Information System Officer auseinandersetzen soll?
Man konzentriert sich sehr stark, interessanterweise, auf die Angreiferseite und auf diesen neuen Digitalisierungsprozess, der stattfindet. Also was wollen wir überhaupt? Zum Beispiel haben wir auch bei unserem Projekt in der Signa den Elbtower, ist sehr stark in Richtung Digitalisierung gegangen. Was bietet mir dieses Haus, diese Smart Devices, IoT, alles was dazukommt? Und dann denkt man mal als Angreiferseite, okay, was wäre hier interessant? Was könnten wir an Daten abgreifen? Was können wir mit diesen Daten machen? Wo sind Angriffspunkte, die aus Sicht eines Angreifers lohnenswert sind? Also ab und zu mal gedanklich in den Hoodie schlüpfen und sich überlegen, was die böse Seite so tun könnte.
Du hast mir auch erzählt, dass die Sicherheitslücken auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oft ihren Ursprung haben kann. Das vergisst man oft. Man denkt immer, okay, man denkt sich über die bösen Jungs draußen, was können die mit mir tun? Aber dass die Gefahr auch intern sozusagen da ist, das wird oft vergessen, oder?
Das wird oft vergessen, ja. Da schützt natürlich ein gutes Awareness-Programm, das die User dementsprechend abholt und sensibilisiert. In den meisten Fällen ist es wirklich so, dass das nicht böswillig gemacht wird. Natürlich kann es vorkommen, dass, ich sag mal, unzufriedene Mitarbeiter versuchen, Daten abzuziehen. Auch dann gibt es natürlich Systeme, die das detektieren, die Alarm schlagen, wo es dann geprüft wird. In der Regel ist es so, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach sensibilisieren muss und sagen muss, auch wenn du jetzt eine vermeintlich einfache Position inne hast, auch die ist für einen Angreifer wertvoll.
Was haben Abwesenheitsnotizen mit Cybersecurity zu tun?
Ganz, ganz viel. Sehr oft ist es nämlich so, dass wir, ja, ich sag mal, unserem Naturell folgen. Wir wollen freundlich sein, ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind nicht im Büro, dann wollen wir das natürlich auch nett beantworten und dann schickt man in der Regel eine Abwesenheitsnotiz zurück, wo drinnen steht, ich genieße meinen Urlaub 14 Tage auf den Inseln und ich bin jetzt wirklich offline und ich lade meinen Akku auf. Ein gefundenes Fressen für jeden Angreifer, der dann sofort weiß, 2 Wochen nicht hier, ist offline, hat keinen Zugriff und schon kann die Person zum Beispiel in die Rolle des Geschäftsführers schlüpfen oder so tun, als ob sie Kontakt zum Geschäftsführer hätte.
Um dann Dokumente zu bekommen oder Unterlagen, die vielleicht sensibel sind, oder?
Um zum Beispiel Dokumente zu bekommen, um auch Informationen zu bekommen oder auch um diese klassischen CEO-Frauds, also diese Szenarien, wo man es schafft, Leute nur durch geschickte psychologische Manipulation dazu zu bringen, Geld zu überweisen, ganz klassisch. Große Betrugsfälle sind nur mit psychologischen Triggern durchgeführt worden, also nicht klassisch technisch, wie man vermuten würde, sondern mit Anrufen, mit E-Mails und dergleichen.
Das heißt, wenn ich wieder auf Signa zurückkomme, könnte das auch ein Thema sein, dass man versucht, über einen anderen E-Mail-Account an Informationen heranzukommen, ne?
Auf jeden Fall, ja. An Informationen, an Geschäftsgeheimnisse, an mögliche Schritte, die wir geplant haben und dergleichen.
Jetzt gibt es die KI mit ChatGPT. Siehst du eigentlich eine Gefahr darin, wenn wir bei der Mitarbeiterin bleiben, dass hier sozusagen ein weiteres Risiko mit dem Umgang von Large Language Models herrscht? Dass ich im Endeffekt einfach den Geschäftsbericht hochlade, weil ich halt lustig bin oder irgendwelche andere Daten, weil ich halt ein Konzept erstellen möchte? Habt ihr da irgendwie intern auch schon irgendwie Regeln aufgestellt für die Mitarbeiterinnen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auf der einen Seite Sensibilisierungsmaßnahmen parallel dazu bieten wir auch die Möglichkeit, diese klassischen KI-Modelle zu nutzen. Also einfach zu verhindern und zu sagen, nein, du darfst die KI nicht nutzen, du darfst Copilot nicht nutzen, was macht der Mitarbeiter? Naja, am Abend den Geschäftsbericht hochladen von seinem Privataccount. Das soll er natürlich nicht und man muss natürlich als IT verstehen, dass hier eine Notwendigkeit da ist, die Leute möchten damit arbeiten, aber es gibt sehr gute KI-Modelle, die zur Verfügung gestellt werden, wo zum Beispiel garantiert wird, dass die Daten in Europa bleiben.
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört ja auch das Thema Passwörter dazu. Ja, jeder ist genervt, ja, sowohl im Unternehmen als auch zu Hause. Kannst du uns etwas über die Anwendung von Secret Password Apps erzählen und wie man mit diesen verschlüsselten Botschaften am besten umgeht?
Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, um eigentlich das aktuelle Passwort-Thema oder die Problematik mehr oder weniger obsolet zu machen. Ja, also diese klassischen 16-stelligen Passwörter, die alle 14 Tage geändert werden müssen, das muss nicht mehr sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir kennen das von Passwordless. Microsoft und Apple, auch Google bieten das mittlerweile schon an. Es gibt die klassische Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch hier wieder mit dem Handy oder mit einer App. Aber man merkt natürlich auch, es gibt dann frustrierte User, weil da muss ich wieder auf mein Handy schauen. Dass er sonst zwischendurch auch gefühlt 60 Mal in der Stunde auf sein Handy blickt, das ist jetzt einmal dahingestellt, aber es ist ein Mehraufwand für die Person. Es gibt aber auch so zusätzliche Dinge wie die Secret Password App und dergleichen, wo man zum Beispiel verschlüsselte Informationen an einen Personenkreis gibt, wie eben Geschäftsführer, Vorstände und dergleichen, damit die sich ausweisen können auf verbalen Weg, dann weiß man, das ist die Person X und die steckt wirklich dahinter.
Gern gemacht wird von den Mitarbeiterinnen, ist ja, sie schreiben sich ja die Passwörter in den Notizbüchern, ne? Meistens auf der letzten Seite werden dann sozusagen die ganzen Passwörter niedergeschrieben, ne? Ich kenne das, ja, weil man halt sozusagen es einfach netter findet und ich kann das schnell nachblättern und schaue mir das Passwort an. Das ist natürlich ein No-Go, No-Go, No-Go.
Ja, absolut. Also wir sind ja hier in einer Podcast-Aufzeichnung. Man sieht nicht, wie ich mein Gesicht verzogen habe. Ja. Es schmerzt mich sehr heftig. Nein, also ganz klar. Aber auch hier muss man wieder erkennen, warum tun denn das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Eben weil es so komplex ist und weil es nicht komfortabel ist. Es gibt sehr gute Möglichkeiten, Passwörter zu speichern. Es gibt ein frei verfügbares KeyPass. Es gibt Möglichkeiten, auch innerhalb von Apple die Passwörter zu speichern, zu synchronisieren. All das ist mittlerweile viel bequemer und natürlich auch sicherer.
Gehen wir mal das Szenario durch. Jetzt ist es soweit, es passiert ein Hackerangriff. Viele öffentliche Institutionen ist es ja schon passiert. Man liest entweder vom Datenklau, ne? So, ich kriege oft auch eine Nachricht, die Passwort wurde gehackt. Ja, also Apple ist ja da sehr aktiv. Es werden Unternehmensserver stillgelegt und die kann man wieder nur freischalten, indem man halt viel Geld an Kryptowährungen sozusagen zahlt. Wie kann sich denn ein Unternehmer darauf vorbereiten?
Ein Unternehmen kann sich vernünftig darauf vorbereiten, indem es wirklich ganz klassisch diese Szenarien plant. Es ist ja nicht die Frage, ob es passiert, sondern wann es passiert. Und es gibt auch hier sehr gute Frameworks und Standards, wo man einen Business Continuity Plan oder auch einen Disaster Recovery Plan in ruhigen Zeiten praktisch festlegen kann. Den testet man, da spielt man durch. Das ist ähnlich wie eine Feuerübung. Da brennt es ja auch nicht wirklich. Das macht man in guten und in ruhigen Zeiten. Wenn es dann zum Tag x mal soweit sein sollte, dann hat man eh Stress genug und dann ist man sehr froh und dankbar, wenn man sozusagen diese Szenarien schon geübt hat und weiß, wie man zu reagieren hat.
Aber sind es nicht oftmals auch die alten Kassensysteme oder Schnittstellen, die die großen Lücken aufweisen? Was wir oft merken, ist, dass das an den falschen Stellen gespart wird. Man sagt, okay, das brauchen wir jetzt eh noch nicht.
Ist in der Tat sehr oft der Fall, kombiniert mit der Aussage, naja, das läuft halt und das wollen wir besser nicht angreifen. Oder auch, naja, muss das wirklich sein, ist eh nur ein System, das von intern zugänglich ist. Wenn es ein Angreifer mal geschafft hat, ins System zu kommen, dann ist das ein gefundenes Fressen für die jeweilige Person. Und deswegen, ja, man muss diese alten, diese Legacy-Systeme wirklich proaktiv angehen.
Was sind die wichtigsten Sofortmaßnahmen im Fall eines ernsthaften Vorfalles? Was tut man während dieses Hackerangriffs? Was kann man da machen? Sitzt man da und trinkt wieder Kaffee und ist sehr beruhigt? Oder wie schaut's da aus?
Na, so ein Szenario hebt auch meinen Puls merklich, ja, auf jeden Fall. Was ist dann? Es ist praktisch wie bei einem, ich bleibe bei der Analogie, beim Feuerwehreinsatz. Dann heißt sofort, wo ist der Vorfall passiert? Es gibt die ersten direkten Anweisungen einerseits an den User, an das betroffene System, an die Mannschaft. Wenn es ein großer Inzident ist, wird sofort ein Krisenstab gebildet, wo auch die Kommunikation ganz wichtig ist, intern wie extern, und dementsprechend ein Fachkräftestab wird gebildet und dann, ja, dann geben wir es an sozusagen.
Können eigentlich Unternehmen aus diesen Vorfällen lernen, wenn du sagst, okay, du hast schon viel erlebt, ich meine, du bist in zwei Unternehmen, wo viel passiert, was kann man daraus lernen?
Man kann aus jedem Vorfall immer etwas lernen. Man kann auch daraus lernen, wenn es einen anderen erwischt. Ja, also nicht die Schadenfreude jetzt genießen und sagen, ach, zum Glück waren das nicht wir, sondern ganz wichtig, was ist denn dort passiert? Wie ist der Angreifer vorgegangen? Könnte das auch uns passieren? Oder auch in einer abgewandelten Form einfach mal kreativ sein, durchdenken und sagen, sind wir wirklich in dem Fall sicher oder sind wir es nicht?
Aber jetzt bin ich ein Unternehmen, ich weiß ja nicht, was woanders passiert ist. Gibt es hier ein Netzwerk oder Erfahrungsaustausch unter den IT-Security-Leuten? Wie funktioniert das?
Ja, es gibt sehr, sehr viele Netzwerke mittlerweile, einerseits unter den CISOs selbst. Dann gibt es diverse Stellen wie CERTs, die informieren. Es gibt öffentliche Stellen, die informieren. Es gibt wirklich umfangreiche Informationen, man muss sie einfach nur aufgreifen und mal schauen, was ist für mich passend und dann dementsprechend sich auf dem Laufenden halten.
Jetzt ist die KI da, um zu bleiben, und es wird ja wahrscheinlich dann immer schwieriger, Cybersecurity zu bekämpfen. Welchen Stellenwert hat die KI hier bereits eingenommen?
Einen sehr hohen mittlerweile. Wenn man sich die aktuellen Angriffe ansieht, dann merkt man, wie weit vorne technologisch die Angriffsseite eigentlich ist. Ja, Betrugsfälle, wie man gesehen hat, auch im asiatischen Raum, wo Millionenbeträge überwiesen wurden, wo der Teilnehmer geglaubt hat, er ist in einem Videocall mit dem Vorstand, mit der Geschäftsführung, und es war einfach nur KI generiert. Auch das ist möglich. Also jede Lösung, die es gibt, sozusagen, kann nicht nur dem Menschen dienlich sein, sondern kann natürlich auch zum Gegenteil eingesetzt werden. Ich sehe es eher mehr immer sportlich und sage, naja, Katz-und-Maus-Spiel, ab in die nächste Runde.
Okay, setzt ihr schon KI ein in euren Bereichen?
Ja, wir setzen sie mehrfach ein. Einerseits zur Detektierung, andererseits zur Sensibilisierung der Userinnen und User und auch in diversen anderen Bereichen, einfach weil wir da einen sehr großen Mehrwert drin sehen.
Ein Thema möchte in diesem Zusammenhang noch kurz ansprechen, und zwar den Datenschutz. Europäische Basisentscheidungen werden ja auf EU-Ebene getroffen, aber jeder Geschäftsführer ist ja hinsichtlich Datenschutz und DSGVO für sein Unternehmen wirklich verantwortlich. Welchen Part habt ihr da als IT- und Security-Abteilung in diesem Zusammenhang? Oder ist es ein reines Anwaltsthema und sagt, okay, ich habe damit gar nichts zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Wir betreiben es. Wir haben sogar eine eigene Stelle dafür, die sich nur um DSGVO kümmert, natürlich gemeinsam mit zwei verschiedenen Anwaltskanzleien, um hier wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Es ist ein wichtiges Thema, weil es wirklich den Datenschutz auf ein vernünftiges Niveau hebt. Und es ist nicht so dieses Schreckensgespenst, wie es vor ein paar Jahren noch gewesen ist.
Ich finde dieses Datenschutzthema immer sehr lustig, weil ich finde es gut, dass die EU sozusagen hier ein gewisses Niveau vorgibt. Aber die User nützen ja teilweise Tools und Apps, wo Datenschutz überhaupt keine Relevanz hat. Auf der anderen Seite wollen wir alle datensicher unterwegs sein. Auf der anderen Seite geben wir unsere Daten ja jeder App gratis zur Verfügung und alle freuen sich darüber. Das ist ein bisschen Schizophrenie, oder?
Ja, ist es. Das ist so ein Paradoxon. Auf der einen Seite überlegen wir bei jedem Cookie, ob wir denn da jetzt klicken sollen oder nicht oder ob das Kino jetzt unsere Daten haben darf oder nicht. Auf der anderen Seite geben wir Konzernen wie Facebook oder Insta tagtäglich unsere Informationen laufend frei Haus sozusagen. Ja, auch hier muss man Awareness schaffen. Und das ist durchaus auch eine Aufgabe, die sehe ich hier so für die nächste Generation, auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, hier eine digitale Awareness sozusagen zu schaffen.
Wir sehen also eine umfassende und mega breite Thematik, mit denen du dich tagtäglich auseinandersetzen musst. Was glaubst du, wie wird sich denn deiner Meinung nach deine Rolle in Zukunft verändern?
Also ich muss da ergänzen, ich muss mich zum Glück nicht damit beschäftigen. Ich darf mich damit beschäftigen. Ich tue das jeden Tag sehr gern. Und ich glaube, dass einfach das Tempo noch schneller werden wird. Also wir werden völlig neue Angriffsmethoden kennenlernen. Völlig neue Angriffsvektoren werden entstehen. Und meine Rolle als CISO wird sein, sozusagen hier noch ein klareres Bild zu zeichnen und noch mehr am Puls der Zeit zu sein.
Nun sind ja gute IT-Security-Mitarbeiterinnen schwer auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Meist werden die ja gesucht über die HR-Abteilungen und die sagen, okay, welche Skills braucht man denn? IT-Administrator wäre gut, wenn er noch ein bisschen Informatik könnte, sind wir noch besser unterwegs und damit ist abgehakt. Wie suchst du denn die passenden Mitarbeiterinnen und woran kennst du denn das Potenzial, dass jemand den Job schaffen könnte?
Also das Allerwichtigste, was ich immer versuche zu identifizieren, ist, ob jemand eine Leidenschaft mitbringt, ob sozusagen intrinsisch das Feuer in ihm brennt. Den Rest kriegen wir in der Regel ganz gut hin. Ja, also ich habe sowohl die Praktiker, ich habe Personen, die klassisch IT gelernt haben, ich habe Personen, die sich weiterentwickelt haben über den Service Desk weiter bis in die Security oder auch ganz klassisch Personen, die es studiert haben. Bin da ganz bei dir, man muss natürlich sehr aufpassen, wenn die HR-Abteilung dir die Ausschreibung designt, sonst kommt am Ende raus, wir suchen jemanden, 25 Jahre, 2 abgeschlossene Studien, 10 Jahre Auslandserfahrung. Nein, absolut nicht.
Wie hoch ist eigentlich der Frauenanteil derzeit in euren Bereichen?
Wir haben in der Signal IT einen sehr hohen Frauenanteil, weil wir es aktiv fördern. Für uns ist es sehr wichtig und mir persönlich ist das auch immer egal, weil diese Gender-Debatte natürlich sehr stark geführt wird. Ich sage immer, es ist mir egal, wer mir gegenüber sitzt. Ja, das kann jetzt männlich, weiblich oder auch Eisbär sein. Sarkastisch gesagt, völlig egal. Ich suche eine Person, die für die Arbeit brennt, die gerne im Team arbeiten möchte, die gut ins Team passt. Der Rest ist nebensächlich.
Du unterrichtest ja auch als Dozent an der FH in Burgenland IT-Management und IT-Security und Risikomanagement. Wie sieht denn da der Lehrplan aus und auf was legst du besonderen Wert?
Auf der einen Seite klassisch aus der Management-Sicht, wie schafft man es, ein Unternehmen sicher zu machen? Viele Studentinnen und Studenten sind berufstätig und bringen gutes technisches Wissen mit. Denen fehlt aber meistens so dieser Management-Ansatz, ein Unternehmen top-down sicher zu machen, mit diversen Frameworks zu arbeiten, einer ISO, einem BSI-Grundschutz und wie sie denn da alle heißen. Und hier sozusagen dieses Verständnis zu schaffen, nein, wir gehen jetzt nicht von Computer zu Computer und installieren einen Antivirenschutz, auch wenn der wichtig ist, sondern wir gehen anders vor. Und ein großer Bestandteil dieses Studiengangs sind auch immer die aktuellen Bedrohungen und die Möglichkeiten, wie man sich schützen kann.
Gut, aktuelle Bedrohungen kommen ja viel aus dem Darknet. Steigst du da mit deinen Studenten und Studentinnen auch immer ins Darknet ein und zeigst ihnen, was da eigentlich alles möglich ist?
Ja, manchmal nehme ich sie mit auf einen virtuellen Exkurs. Es ist ja immer ein virtueller Unterricht. Und dann kommt zuerst mal die Frage, was könnt ihr euch vorstellen, was es im Darknet alles so gibt? Dann gibt es so die klassischen Antworten. Und dann gehe ich mit meinen Studentinnen und Studenten gemeinsam weiter vor und zeige ihnen, was man wirklich alles bekommt. Natürlich immer mit dem Hinweis, das ist keine Kaufsempfehlung, sondern ich möchte sie nur dementsprechend informieren.
Was kann man so kaufen?
Ach, das ist eine ganz gute Bandbreite, ja, beginnend von falschen Ausweisen, Drogen, Waffen, bis hin zu Auftragsmorden, Bedrohungen. Man kann auch den Mitbewerber ausschalten lassen, jetzt auf digitale Art und Weise. Und man darf sich hier nicht irgendwie irritieren lassen. Die Gegenseite ist, dass ein paar tausend Dollar kann man diesen Service mieten und sagen, mach mir jetzt die Website von meinem Mitbewerber kaputt. Das hätte ich gerne für eine Woche. Das wird garantiert, da wird ein Preis festgesetzt, da gibt es einen Support dafür, du kannst diesen Service bewerten, also sehr ähnlich wie bei Amazon. Und ja, das ist sehr professionell und kriminell.
Mit Provisionsmodell, oder? Sehr, sehr spannend, mal die dunkle Seite der Macht auch kennenzulernen. Zum Schluss würde ich gerne noch auf die Technologietrends eingehen. Welche siehst du denn als prägend für die Zukunft für IT und Datensicherheit? Wohin entwickelt sich das Ganze?
Es wird sehr stark in Richtung Digitalisierung und KI gehen. Die beiden Bereiche werden immer mehr miteinander verschmelzen. Es wird eine Einheit werden. Wir werden merken, dass die Technologie ganz klassisch, so wie sie der IT-Mensch kennt, immer weiter in den Hintergrund rücken wird. Diese klassischen Software-as-a-Service-Modelle, die es gibt, es wird eine Selbstverständlichkeit werden, dass wir einfach damit arbeiten. Es wird weiterhin spannend bleiben.
In deiner Freizeit beschäftigst du dich ja mit der Welt der Quanten und der Quantenphysik. Liegt hier die Zukunft in deiner Berufswelt?
Ich glaube, ich werde das nicht mehr ganz erleben, da bin ich schon zu alt. Aber ich finde die Forschung natürlich unglaublich spannend. Warum? Wir leben in einer Welt, wo wir oft das Gefühl haben, es ist schon alles erforscht, alles ist entdeckt. Wir wissen, ja, wenn es donnert, dann ist das nicht ein zorniger Gott, sondern das ist halt ein Gewitter, das hoffentlich vom Wetterbericht prognostiziert wurde. Und es fehlt einem oft das Gefühl, es gibt noch Dinge zu erforschen. Wenn wir in die kleine Welt blicken oder auch in die große, ins Universum raus, merken wir, da gibt es noch unglaublich viel zu erforschen. In die große Welt raus, da ist mein erstgeborener Sohn sehr leidenschaftlich unterwegs und ich blicke halt genau in die andere Richtung. Für mich ist es die Welt der Quanten.
Gut, wäre ja sozusagen dann eine Idee in der Pension, sich damit zu beschäftigen und wieder zum Studieren anzufangen, oder?
Ja, sicher eine sehr sinnvolle...
Also in 30 Jahren dann, ne?
Ah, entschuldige dir, ein Kaffee. Ja, auf jeden Fall. Also sehr interessant natürlich. Man merkt, das ist etwas vermeintlich Mystisches, wenn man sich damit beschäftigt. Man kann es gut verstehen. Auch ich nehme meine Studenten immer mit. Wir machen einen virtuellen Ausflug in die Welt der Quanten- und Quantenkryptographie. Und am Ende dieses Exkurses merken sie, das ist gar nicht so mystisch, wie da immer getan wird.
Noch eine kurze Frage, bevor wir zu unseren 1, 2, 3 Fragen kommen, und zwar die mich auch beschäftigt. Da geht es um Cloud-Speicherlösungen. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du denn bei den Cloud-Speicherlösungen, speziell beim Thema Sicherheit? Man sollte ja derzeit ja alles irgendwo hochladen.
Grundsätzlich, es gibt sehr viele gute Anbieter von Cloud-Storage-Lösungen. Hier wirklich mal in den Vergleich reinzugehen und die unter die Lupe zu nehmen. Es gibt sehr sichere bis hochsichere Systeme. Die werben dann auch proaktiv damit, die werden überprüft, die haben diverse Zertifikate und dergleichen und die sind auch für den normalen Durchschnittsuser erschwinglich. Vielleicht nicht immer so den klassischen Free-Anbieter wählen, der eher mehr mit Datenumsatz macht.
Okay, also muss man wieder aufpassen. Oh Gott, die dunkle Seite ist schon wieder da. Jetzt aber wirklich zu unseren 1, 2, 3 Fragen.
1, 2, 3.
Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Und los geht's. Meine erste Frage. Du bist ein Moldking und Lego-Fan. Also alles, was knifflig ist beim Zusammenbauen. Welches Teil fehlt dir denn noch in deiner Sammlung?
Mir fehlt der letzte Bausatz von Lego Technik. Der ist sehr groß und sehr teuer.
Okay, was fasziniert dich so an diesen Spielen? Ist es wieder sozusagen dein Charakter, dass man sozusagen sich den kniffligen sozusagen Herausforderungen stellt?
Oder ja, es ist sozusagen den kniffligen Dingen sich zu stellen und dabei etwas zu schaffen, das man dann gebaut hat, mit dem man vielleicht auch etwas anfangen kann, ja.
Die zweite Frage. Du bist ein großer Deadpool-Fan. Ein Elite-Soldat im roten Lederdress mit Samurai-Schwert auf dem Rücken und im Grunde unsterblich. Welche zwei Charaktereigenschaften faszinieren dich denn bei dieser Comicfigur?
Mich fasziniert einerseits den Humor, den Deadpool an den Tag legt. Der ist sehr zwiegespalten. Da gibt es 0 oder 1. Entweder der gefällt oder gefällt nicht. Bei mir ist es 1. Und die zweite Eigenschaft, er ist schmutzig. Er beginnt dort, wo andere Superhelden aufhören und Stopp machen. Und das finde ich faszinierend und humoristisch.
Cool. Ich bin ein Superman-Fan. Also ich bin bei der schönen, glatten Seite, wo alles schön ist, ne, alles glänzt und du halt dann eher auf der bisschen dirty Seite. Ist ja auch okay.
Genau.
Super. Dritte Frage. Du unterrichtest ja sozusagen sehr lange schon an der FH und hast 20 Jahre Erfahrung. Welche drei Tipps würdest du angehen, CIOs und Cybersecurity-Expertinnen mitgeben, die in dieser Branche einsteigen möchten?
Auf der einen Seite, denkt nicht zu technisch. Seid kreativ, habt Spaß an dem, was ihr tut, lasst das innere Feuer in euch nie erlöschen.
Lieber Walter, vielen lieben Dank für deine Zeit und super spannenden Einblicke in deine Businesswelt. Für mich war es heute wirklich mega, mega aufregend, mit einem der besten IT-Security-Experten Europas Insights zu seiner täglichen Arbeit bekommen zu haben. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem aktuellen Podcast die Herausforderungen in der Cyberkriminalität näher bringen und vor allem Tipps und Ideen im Daily Business mitgeben konnten. Bei etwaigen Fragen stehen wir mit digitaler Kompetenz jederzeit zur Verfügung. In diesem Sinne bis bald und bleiben Sie safe. Ihr Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.